Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Das ist die dritte Folge von Produktiv als Muslim. Es ist euer Dr. D und heute geht's um einen eigentlich sehr spannenden Teil und sehr wichtigen Teil. Es geht darum, wie man sich Jahresziele setzt und warum es wichtig ist, sich überhaupt Jahresziele zu setzen. Das erste Mal in meinem Leben, als ich Jahresziele gesetzt hatte, da kam ich frisch aus dem Abitur, war 18 oder ich war gerade erst 18 geworden, ich war jung, ich war im Kopf noch ein Kind, ich kam aus dem Abitur und das Erste, was ich mir dachte, ist, scheiße, shit, was mache ich jetzt? Was mache ich und wie mache ich das? Und ich glaube, in der letzten Folge bin ich schon darauf eingegangen, dass ich erst sehr spät so meine Ideen über mein Leben hatte und so in der Schule noch gar nicht drüber nachgedacht hatte. Und da stand ich und habe das erste Mal in meinem Leben Jahresziele gesetzt. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe eine Doku über Arnold Schwarzenegger geguckt. Ja, das ist natürlich jetzt wunderlich, warum ich das in dem Podcast über Islam erzähle. Aber seine Frau hatte erzählt, dass er sich jedes Jahr genau 5 Ziele gesetzt hat und er hat sie jedes Jahr immer erreicht. Immer diese 5 Ziele. Er hat nicht mehr und nicht weniger. Er hat immer genau diese 5 Ziele gesetzt und Schritt für Schritt daran gearbeitet. Und auch nur daran gedacht in diesem Jahr und nicht dann mehr. Arnold Schwarzenegger selber, ich kenne ihn persönlich nicht, aber bei einer Sache bin ich mir sicher, der Mann hatte eine Arbeitsethik und der Mann war zielstrebig. So, und das hat man daran gemerkt, dass sein erstes Ziel war, Bodybuilder zu werden. Und das hat er erreicht. Der Mann wurde der berühmteste Bodybuilder der Welt. So, jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil. Der Mann hat dann 2-mal sich neue Lebensziele gesetzt und die auch erreicht. Er wollte Schauspieler werden, obwohl der einen sauschlimmen Akzent hatte. Der konnte nicht mal richtig Englisch und ist trotzdem der bestbezahlteste Schauspieler geworden. Und hat Filme gemacht, die legendär sind, also die man heute noch guckt. So, und danach wiederum hat er sich ein neues Ziel gesetzt. Er wollte in die Politik gehen und dann wurde er ernsthaft, hat er das auch geschafft. Und er wurde, glaube ich, Senator, ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber er hat einen richtig hohen Posten in der Politik in Amerika bekommen, in den USA bekommen. Und hat es wieder erreicht. So, eine Sache, die wir hier sehen, ist, der Mann war zielstrebig. Und sein Tipp, dass man sich 5 Jahresziele setzen kann oder mehr oder weniger, auf die Zahl kommt es jetzt nicht an, aber dass man sich jedes Jahr Ziele setzt, die im Einklang sind mit deinen Lebenszielen, also mit dem, was du in 10 Jahren erreichen willst. Jedes Jahr setzt du dir dann Ziele, dass du diesem Lebensziel näher kommst. So, dass du dieses Jahr auf jeden Fall deinem 10-Jahres-Ziel näher kommst. Weil du kannst nicht arbeiten und ständig an dein hohes Ziel denken. Weil dein hohes Ziel, du bist noch nicht nah genug, um da die letzten Schritte zu machen, um das zu erreichen. Du bist jetzt gerade im Hier und Jetzt, so. Und du musst jetzt die Schritte machen, die vor dir sind. So, und deswegen sind die Jahresziele das, woran du dich wirklich fokussierst. Und im Hinterkopf hast du auch deine Lebensziele, also deine allgemeinen Ziele. Warum brauchen wir dieses Bild vor Augen? Warum brauchen wir dieses Ziel vor Augen? So, und die positiven Eigenschaften von so einem Ziel vor Augen, das man ständig vor Augen hat, das man jeden Tag liest oder jeden Tag sieht oder jeden Tag sich in den Kopf ruft, will ich darstellen an der Sura Yusuf. Yusuf war ein Prophet, alayhi salam. Er war der Sohn von Jakub, alayhi salam, war auch ein Prophet. Und in der Sura fängt schon in Vers 4, fängt es an, dass Yusuf, alayhi salam, einen Traum hatte. In diesem Traum haben sich 11 Sterne, die Sonne und der Mond vor ihm verbeugt. Er ging zu seinem Vater und Yusuf selber war, a.s., war zu der Zeit noch kein Prophet. Aber Propheten haben die Eigenschaft, ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Propheten gilt, aber Propheten an sich haben die Eigenschaft, um Träume deuten zu können. Kein Mensch kann das, niemand, nur Propheten können das. Natürlich gibt es Leute, die sich verkaufen als Träumedeuter, aber das gibt es nicht. Laut islamischen Quellen können nur Propheten Träume deuten. Er ging zu seinem Vater, er war Prophet, er hatte das Glück. So, und Jakob a.s., er hat ihn gedeutet für ihn, er hat gesagt, dass es bedeutet, du wirst irgendwann die Rolle eines Königs oder Herrschers spielen. Er hat in diesen jungen Jahren, er war noch jung, diese Vision in den Kopf bekommen. Und warum war das so wichtig? Yusuf a.s. hat danach, in der folgenden Zeit, bis er sein Ziel erreicht hat, wirklich eine schwere Phase gehabt mit vielen Hindernissen und viel Leid und er musste mit so viel kämpfen. Er ging seine Brüder, er hatte viele Brüder, die dann nicht Propheten waren. Er wurde selber Prophet, im Laufe seines Lebens, aber die Brüder nicht. Und die waren so neidisch, die haben ihn in der Wildnis ausgesetzt in einen Brunnen geworfen, mit der Intention, dass er da sterben wird oder halt nie wieder zurückkommt. Und er hat sich da in der Wildnis, irgendwie hat er überlebt und ist geflüchtet nach Ägypten. Und in Ägypten, dann fing es, soweit ich weiß, gut an, aber dann wird er ins Gefängnis geworfen auf falsche Anschuldigungen, dass er irgendwas mit den Frauen da zu tun hatte oder mit der Frau des Herrschers dort. So, und dann war der jahrelang im Gefängnis. Der Mann hat wirklich sehr viele Hindernisse in seinem Leben bewältigt und musste viel Leid ertragen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Vision gegeben, als er jung war, bevor er diese Hindernisse bewältigt hat. Und das ist das, was uns wirklich die Kraft geben kann, was uns wirklich die Energie geben kann, dass wir auch wissen, ey, warum kämpfe ich überhaupt gegen diese Hindernisse? Warum ertrage ich dieses Leid überhaupt? Du musst wissen, warum. Und du musst, wenn du morgens aufstehst, ein Jahresziel oder ein ganzes Ziel, das gibt dir wirklich die Energie, um überhaupt aufzustehen, überhaupt Gas zu geben. So, wenn du nicht weißt, warum, dann wirst du auch überhaupt nicht die Energie verspüren, um das zu tun. Die Geschichte geht weiter, beziehungsweise ich gehe nochmal zurück. Jakub a.s., also der Vater, hat den Traum gedeutet und er hat noch geantwortet. Er hat gesagt, erzähle diesen Traum, diese Vision, erzähle sie niemandem. Erst recht nicht deinen Brüdern, weil, und das hat zwei Gründe, der erste war dann der Grund auch aus der Geschichte, Neid. Die Brüder, die waren neidisch auf ihn und der Neid war auch der Grund, warum sie ihn in einen Brunnen geworfen haben und in der Wildnis ausgesetzt haben. Also der Neid in ihnen war so groß, dass sie ihren Bruder lebensgefährlich in eine lebensgefährliche Situation aussetzen. So groß war der Neid. So, und ihr werdet wahrscheinlich nicht in einen Brunnen geworfen, wenn ihr den Leuten von euren Zielen erzählt. Hoffe ich nicht, inshallah nicht. Aber glaub mir, also es gibt Neid. Du wirst es vielleicht nicht direkt mitbekommen, vielleicht wirst du es sogar mitbekommen. Und denk mal nach, also wenn du wirklich ein paar Leute hast in deinem Leben, die, wo du dir sicher bist, ey, die helfen mir in meinem Ziel und wenn ich das denen erzähle, ist das gut für mich, dann kriege ich sogar mehr Unterstützung und die würden niemals neidisch sein, so, dann kannst du natürlich erzählen. Natürlich erst recht um Hilfe fragen bei Zielen, so wie wir sind gemeinsam stärker, wir sind Menschen, so. Darum geht es nicht, aber sei vorsichtig. Also wenn du ein Ziel nicht erzählen musst, dann tu es nicht. Wenn es keinen Sinn hat, dein Ziel weiter zu erzählen, dann mach es nicht. Weil wir kommen zum zweiten Grund, der ist nicht aus der prophetischen Geschichte jetzt, aber den habe ich aus einem anderen Buch. Über dein Ziel zu reden, gibt dir das Gefühl, dass du dafür arbeitest, obwohl du nichts dafür tust. Und das ist gefährlich. Denn du musst wirklich 100% deiner Energie in dein Ziel tun und nicht deine Energie verschwenden, um über dein Ziel zu reden. Ja, das war's zur Sura von, in der Sura Yusuf steht die übrigens, Vers 4, fängt das dann an und im Tafsir wird das dann natürlich weiter erklärt. So, jetzt kommen wir dazu. Warum sind Jahresziele noch gut? Wir haben das schon ein bisschen besprochen. Noch ein Argument gibt es. Jahresziele sorgen dafür, dass du jetzt schon Erfolge feiern kannst. Und Erfolge, die kriegst du ja nicht in den Schoß, du arbeitest dafür. Und jedes Mal, wenn du für ein Ziel arbeitest und es erreichst, wird dich das weiter motivieren für deine neuen Ziele, weil du hast positive Erfahrung damit. Alles, womit du positive Erfahrung teilst, wird dein Kopf oder dein Unterbewusstsein, wird das wirklich in Zukunft noch einmal wollen. So ist unser Unterbewusstsein. Alles, was dir eine positive Erfahrung gegeben hat, wird dich anziehen oder du wirst dich angezogen fühlen dazu. Genauso wie du Schokolade lecker findest, die Serotonin-Spiegel in deinem Gehirn steigen und du eine positive Erfahrung hast. Und deswegen fühlst du dich so angezogen zu dieser Schokolade, die dich vielleicht dick macht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich denke mal, ihr versteht den Punkt, auf den ich hinaus will. Und je öfter du ein Ziel erreichst mit Erfolg, desto mehr Selbstvertrauen kriegst du bei neuen Zielen. Weil das nächste Mal, wenn du dir ein Ziel setzt, hast du weniger Angst. Das ist ein langsamer Prozess, wo wir immer stärker drin werden können. Jedes Jahr, in dem du dein Ziel erreicht hast, jedes Jahr wirst du, nicht nur, du wirst auch Erfahrung kriegen, wie man seine Ziele erreicht, aber du wirst auch alleine schon mehr Selbstvertrauen kriegen und auch mehr Energie kriegen und mehr Vertrauen in dich selber. Ja, also Selbstvertrauen, mehr Vertrauen darin, dass es funktionieren wird oder dass du hart für dein Ziel arbeiten kannst. Und das ist auch der Grund, warum Jahresziele auf lange Dauer dich auf jeden Fall stärken werden. So, jetzt nimmst du dein Blatt, in dem deine 5 Lebensziele stehen. In der letzten Folge haben wir darüber geredet. Falls du damit nichts zu tun hast, so, du musst jetzt wissen, okay, in was für Lebensziele habe ich? Wo will ich in 10 Jahren stehen? Oder was will ich geschafft haben, bevor ich sterbe? So, du musst diese Ziele in deinem Kopf haben. Weil deine Jahresziele, bei deinen Jahreszielen geht es darum, dass du halt deinen Lebenszielen näher kommst. Nicht, dass du sie dieses Jahr erreichst, aber dass du ihnen näher kommst. So, und du, wenn es gut ist, hast du dir das aufgeschrieben. Hast zum Beispiel ein Blatt mit deinen 5 Stichpunkten über deine 5 Lebensziele oder Lebensbereiche. Zum Beispiel Islam, Sport, weiß nicht, irgendwas Berufliches, Architekt werden, Chirurg werden und so weiter. Jetzt, nachdem ich euch 11 Minuten vollgelabert habe über warum Jahresziele wichtig sind, geht es darum, wie man sich die setzt. So. Es gibt eine Methode, keine Ahnung, wer die erfunden hat, sehr bekannt. Im Studium wurde mir das aufgezwungen und nach 1-2 Jahren habe ich gemerkt, wie schlau das eigentlich ist. Die Methode heißt SMART. S-M-A-R-T. So, SMART ist eine Methode, jeder Buchstabe steht für ein Kriterium, das das Ziel erfüllen muss. So, und du kannst natürlich dir jetzt schon mal deine Jahresziele aufschreiben, zum Beispiel kannst du dir aufschreiben, so, wenn du da als Lebensziel Islam hast und du findest wichtig, dass du noch nie den Koran gelesen hast oder kein islamisches Wissen hast, dann kannst du sagen, okay, ich schreibe mir jetzt schon mal als Jahresziel auf, den Koran lesen, so. Oder ein Tafsir lesen, noch besser. Oder wenn du sagst, ich will Arabisch lernen, kannst du das schon mal Arabisch lernen draufschreiben. So. Das ist noch kein Smart, also das musst du noch anpassen, aber das kannst du schon mal aufschreiben, weil du willst ja ungefähr wissen, was für ein Jahresziel du haben willst. So. Und bei Sport dasselbe, wenn du jetzt willst, ich will joggen gehen, so, dann schreib das auf. So. Jetzt geht es um Smart. Wir gehen jetzt einfach die Buchstaben Schritt für Schritt durch. Das S von Smart steht für spezifisch. Und zwar, dein Ziel muss wirklich spezifisch genau sein. Arabisch lernen. Sagen wir mal, du hast das als Ziel. Arabisch lernen als Ziel ist überhaupt nicht spezifisch. Wie gut willst du Arabisch lernen? Willst du das auf Niveau A1 lernen oder auf A2 oder auf B1? Wer die nicht kennt, das sind halt die Niveaus halt. So, sagen wir mal Niveau 1 bis 5 und dann ist A1 halt das Schwächste, das Kleinste. So, welches Niveau willst du lernen? Das musst du bestimmen. Dann, willst du Koran-Arabisch lernen oder willst du Konversations-Arabisch lernen? Willst du sprechen können mit den Leuten oder willst du nur den Koran verstehen können? Das sind 2 komplett verschiedene Dinge. So, und das musst du genau bestimmen. Dann, das M steht für messbar. Wie misst du das? Wenn du dir zum Beispiel Sport als Lebensziel hast und du willst jetzt wirklich mehr Kondition kriegen dieses Jahr oder du willst einfach mehr Sport machen, so, dann musst du das wirklich messen können. Du kannst einerseits sagen, ich will messen, dass ich halt 2-mal die Woche 1 Stunde Sport mache. Wenn du ein Ziel natürlich spezifisch hast, dann hast du vielleicht bei Sport jetzt nicht mehr einfach Sport, sondern zum Beispiel Joggen oder Boxen oder Fußball. So, dann guckst du, dass du wirklich deine Wochenzahl aufschreibst. Wirklich 2-mal die Woche. Wie eine Checkliste, dass du jede Woche sagen kannst, diese Woche war ich 2-mal. Joggen erreicht. So, ich hab's gemessen, so ist gut. Ich will mein Ziel am erreichen, ich mache mein Jahresziel. Du kannst auch sagen, ich will am Ende des Jahres 15 Kilometer schaffen. Obwohl das natürlich ein bisschen, hierbei fehlt dann der Weg dorthin, weil 15 Kilometer schaffst du nicht einfach, indem du da einfach mal Bock drauf hast und joggen gehst. Nee, da musst du dann zum Beispiel dann auch sagen, 2-mal die Woche gehe ich joggen. So, und dann erhöhe ich das jede Woche. Zum Beispiel gehe ich 1-mal einfach normal joggen und 1-mal erhöhe ich das immer. So, du willst auch nicht 2-mal die Woche 15 Kilometer joggen, das ist vielleicht ein bisschen viel, ich weiß ja nicht, wie sportlich du bist. Aber ihr müsst halt euer Ziel immer messen können. Ihr müsst immer messen können, ob ich es erreiche oder nicht. So, wenn ihr ein Haus bauen wollt, dann müsst ihr auch messen können, was für ein Haus. Wie groß soll das sein, wie viel soll das kosten? Wenn ihr, so, was gibt's noch für Beispiele? Wenn ihr in eurem Studium, wenn ihr dieses Jahr Semester, sagen wir mal, ihr wollt dieses Jahr Semester 5 und 6 schaffen, so, dann misst ihr das mit den Klausuren. Dann guckt ihr euch, okay, wie viele Klausuren habe ich? 4 pro Semester, okay, ich messe das an 8 bestandenen Klausuren. Und bei islamischem Wissen zum Beispiel, sehr wichtig, kommen wir gleich noch zu, das könnt ihr auch messen. Ihr könnt sagen, ich lese dieses Jahr das erste Band vom Tafsir Ibn Kathir. Das ist, ich weiß nicht, wie viele Seiten das hat, 800 oder so. So, und dann, das könnt ihr messen. Wenn das Buch fertig ist, habt ihr das Ziel erreicht. So. Und da könnt ihr dann natürlich auch messen, wie die Regelmäßigkeit. Zum Beispiel könnt ihr sagen, 10 Seiten am Tag. Und dann könnt ihr natürlich ausrechnen, wie viel braucht ihr dann, wenn ihr 10 Seiten am Tag liest. 100 Tage habt ihr 1000 Seiten. So. Dann könnt ihr theoretisch auch 5 Seiten am Tag machen. Wäre ja auch genug. Und das ist auch okay. So, auf diese Weise könnt ihr euer Ziel, das, also ihr müsst es messen können. Darauf will ich hinaus. So. Und ich denke, ich habe genug Beispiele gegeben. Kommen wir zum A von SMART. Akzeptiert. Manche Ziele müssen akzeptiert werden von den Menschen, mit denen du zu tun hast. Ein Beispiel, wenn du ein Haus bauen willst, dann muss es akzeptiert werden vom Bauamt. So, du musst gucken, wovon hängt dein Ziel noch ab? Hängt das wirklich 100% von dir ab? Wenn du ein Tafsir liest, hängt das zu 100% von dir ab. So, das Einzige, wovon es noch abhängt, ist, ob Amazon es dir rechtzeitig liefert, und da mach ich mir keine Sorgen. So, und dann noch andere, zum Beispiel, wenn deine Eltern oder deine Frau wütend auf dich sein werden, weil du abends nicht zu Hause bist, weil du zum Beispiel zu einem Arabischkurs gehst. Dann, in dem Fall, musst du erst diese Person über dein Ziel informieren und ihre Einverständnis kriegen. So, also ihr merkt es, also ihr merkt beim A, beim Akzeptieren, da geht es dann wirklich um andere Leute, die je nachdem damit zu tun haben, und ihr müsst dann von Anfang an klären, dass ihr das Einverständnis dieser Leute habt. Dann kommen wir zum R, was für realistisch steht. Realistisch, so, euer Ziel muss realistisch sein. Wenn ihr noch nie in eurem Leben ein Buch gelesen habt, dann würde ich euch nicht anraten, um alle drei Bände von Ibn Kathir, oder sind das drei? Ich weiß nicht mehr. Hängt auch ab, von welchem Verlag ihr das kauft, aber den kompletten Ibn Kathir Tafsir zu lesen, so, der ist schon lang. So. Und wenn ihr für einen, der vielleicht sehr ein guter, sagen wir mal, Leser ist oder ein schneller Leser ist, ihr könnt auch gut sein, nur langsam lesen, ist ja egal, dann ist das nicht realistisch so, dass ihr auf einmal so viel lesen werdet. Deswegen, also übertreibt nicht. Zum Beispiel diese 5 Seiten am Tag wäre etwas, was wirklich auch jemand schaffen könnte, der nicht viel liest. Weil 5 Seiten dauert, sagen wir mal, wenn du langsam liest, 20 bis 30 Minuten. Und das ist okay. Das ist auch ein super Tempo, da sagt keiner was. Und bei den Sachen müsst ihr natürlich auch beachten, dass ihr, wenn ihr was macht, die Qualität muss auch gut sein. Das heißt, wenn ihr ein Buch liest, müsst ihr auch verinnerlichen können. Dann realistisch. Zum Beispiel, wenn du jetzt 120 Kilo auf die Waage tust, dann wirst du dieses Jahr kein 20 Kilometer joggen schaffen. So, sorry. Wird aber nicht der Fall sein. So, wenn du 120 Kilo wiegst, dann wirst du dieses Jahr kein BMI von 21 schaffen. Ist unrealistisch. Aber du kannst sagen, okay, ich wiege 120, ich will dieses Jahr unter 100 kommen. Das ist realistisch. 12 Monate, das kannst du schaffen. Arabisch. Du wirst in einem Jahr nicht fließend Arabisch lernen. Okay, sorry, vielleicht schafft das jemand. Ich nehme das zurück. Aber sagen wir mal so, die meisten Leute, die werden nicht in einem Jahr fließend Hocharabisch sprechen. Aber du könntest sagen, ich mache einen A1-Kurs, ich will die Basiskenntnisse zum Beispiel, ich will ein einfaches Gespräch führen, so wie geht's, woher kommst du, und ich will die Zahlen können und ich will 1-2 Suren übersetzen können auf Arabisch, sodass ich beim Gebet von, sagen wir mal, 1 oder 2 kurzen Suren verstehe, was ich sage. Oder sagen wir mal, du kannst gar nicht die Buchstaben, dann könntest du auch sagen, ja, ich lerne dieses Jahr die Buchstaben und ich mache einen A1-Kurs und das war's. So, und wenn Und natürlich den A1-Kurs, da gehst du natürlich jede Woche hin und den machst du auch so. Und dann, das wäre realistisch. Aber wenn du sagst, ich kann noch nicht mal die Buchstaben, aber ich will dieses Jahr B2-Kurs schon machen, das zeitlich gar nicht möglich ist, weil so ein A1-Kurs schon 3-4 Monate dauert. Und B2 ist, glaube ich, die 4. Stufe. So. Also guck, dass ihr nicht übertreibt. Dann kommen wir zum T, steht für terminierbar. Die Übersetzung davon auf Normaldeutsch ist ganz einfach, ja, bis wann willst du dein Ziel erreichen und so. Wir haben eigentlich Jahresziele, das heißt in einem Jahr. Natürlich könnt ihr da auch noch, das könnt ihr je nachdem, was ihr für ein Ziel habt, anpassen. Das war's mit dem SMART. Wir haben zum Beispiel jetzt, also der Podcast heißt Produktiv als Muslim. Islam haben wir alle als Lebensziel. Also ein Jahresziel muss mit Islam zu tun haben, bei uns allen. Und islamisches Wissen ist wirklich etwas, wo ich sage, mach das jedes Jahr. Auch wenn du dir noch andere Sachen vornimmst, wie Beten, Anfangen zum Beispiel, oder Arabisch lernen, guck, dass du ständig, regelmäßig dein islamisches Wissen erweiterst, aber in kleinen Schritten. Du musst dich übertreiben. Ein berühmter Hadith sagt, oder zuerst im Koran steht so, Islam, also das islamische Wissen, zum Beispiel Koran lesen, das ist unsere Pflicht. Also es ist auch unsere Pflicht, unser Wissen im Islam zu erweitern. Aber ein berühmter Hadith sagt sogar, wer einen Weg geht auf der Suche nach Wissen von Gott, dann wird Gott ihn auf einen Weg setzen, der ihn ins Paradies führt. Das heißt, wenn wir uns Schritt für Schritt langsam Wissen aneignen, kommen wir wirklich Gott näher. Und sich langsam Wissen über Islam aneignen, ist sogar meiner Meinung nach besser. Islamisches Wissen bringt dir nichts, wenn du es nicht verinnerlichst. Okay, sorry, vielleicht bringt es dir schon was, aber worauf ich hinaus will, islamisches Wissen ist etwas, das du verinnerlichen musst. Das ist etwas, was du verkörpern musst, wonach du leben musst. Und nichts, was du einmal kurz liest und dann wieder vergessen sollst. Das heißt, bei islamischem Wissen ist ein langsames Tempo meistens sogar nur besser. Zum Beispiel das Beispiel mit dem Tafsir eben, dass man ja nur 5 Seiten lesen kann. Ich lese immer noch. Ich habe einen Tafsir und ich lese nicht mehr als 10 Seiten am Tag. Und mir gefällt das Tempo. Ich glaube, ich könnte mehr schaffen. Aber ich will, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, also beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich das dann schlechter verinnerliche. Und deswegen bleibe ich schön bei meinen 5 Seiten. Und das ist ein gutes Tempo. Und dann will ich noch ein Thema ansprechen, und zwar erinnert euch mal daran. Sagen wir mal, ihr nehmt euch das Ziel, Koran-Verse, Ayat oder ganze Suren auswendig zu lernen. Ihr kennt bestimmt diese Leute, die Koran-Hafiz werden wollen. Mashallah alaihum. So, die machen, das ist ein tolles Ziel, ich sage da nichts zu. Aber seid vorsichtig mit dem Tempo. Also macht es gerne, aber habt nur zum Beispiel jetzt bei dem Thema, weil es gibt viele Kinder, die werden Koran-Hafiz. Es gibt Jugendliche, die sind Koran-Hafiz. Die haben das in kurzer Zeit auswendig gelernt. Und was super schön ist, ich sage nicht, die sollen aufhören. Ich sage nur, fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr das hört, beziehungsweise ihr müsst das nicht auch machen. Es ist nirgendwo im Koran und sonst wo ist eine Pflicht übrigens, den Koran komplett auswendig zu lernen. Das ist keine Pflicht, erstens. Zweitens, das Tempo vom Koran auswendig lernen. Wir leben nach der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, so. Und in welcher Zeitspanne, das ist eine Trickfrage, in welcher Zeitspanne haben die Propheten und die Sahabi, beziehungsweise der Prophet und die Sahabi, den Koran auswendig gelernt? Das ist eine Trickfrage. Natürlich in der Zeitdauer, in der er offenbart wurde. Und das waren 23 Jahre. Das heißt, sogar die Sahabi haben 23 Jahre Zeit gehabt, um den Koran auswendig zu lernen. Und daran kannst du ein bisschen dein Tempo richten. So, und wenn du schneller willst, dann mach das. Ich selber für mich sage, okay, ich habe ein langsames Tempo, ich lerne 20, 30 Ayat im Monat und ich versuche das zu verinnerlichen und dann noch den Tafsir dazu zu lesen, für jede Verse, die ich lerne. So. Und auf diese Weise versuche ich die Qualität zu verbessern von dem, was ich lerne. Und über das Tempo mache ich mir dann keine Sorgen, weil ich habe meinen Fortschritt. Und auch einen guten, tollen Fortschritt. Ihr müsst nicht übertreiben. Und ihr müsst realistisch bleiben, wie das Air von Smart. Was gibt es noch für Ziele? Also ich will noch vielleicht ein paar Beispiele setzen. So zum Beispiel habe ich mir jetzt dieses Jahr als Ziel gesetzt, eine Podcast-Folge jeden Monat zu machen. Eine. Ich kann auch mehr machen, aber ich will mindestens eine jeden Monat machen. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, das ist akzeptabel so für Leute, die das hören. Und das ist ein Tempo, was ich einhalten kann. Dann, ich mache Forschungsprojekte. So, ich habe mir vorgenommen, 8 Stunden in die Woche zu investieren. Ich habe mich letztes Jahr überarbeitet ein bisschen. Deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Jahr mache ich 8 Stunden so. So, und dann zum Beispiel habe ich mir als Ziel gesetzt, so mein praktisches Jahr vom, also ich bin im praktischen Jahr vom Studium so. Und das einfach hintereinander erfolgreich zu schaffen. Dann habe ich mir als Ziel gesetzt, diese Woche wieder 2-mal die Woche einmal Ausdauer zu trainieren und 2-mal die Woche so ein Full-Body-Workout zu machen. Also so Sachen wie Klimmzüge und so. Und natürlich kann ich das kombinieren. Also ich kann dann so ein Workout machen und dann joggen gehen. So, dann habe ich direkt die Hälfte von meinem Workout für diese Woche geschafft. Dann habe ich zum Beispiel noch als Ziel eine Sura im Monat, beziehungsweise 20 bis 30 Ayat im Monat mit komplett arabischem Verständnis auswendig zu lernen. Beim Gebet oder im Auto dann zu wiederholen. So, solche Ziele habe ich. Ihr merkt, dass da immer so eine wöchentliche oder monatliche Fortschritt drin ist. Und das ist super, weil daran kannst du wirklich dein Ziel messen, ob du dran näher kommst. Und dadurch hast du auch deine Checklisten, die du jede Woche oder jeden Tag abhaken kannst, die dafür sorgen, dass du wirklich Schritt für Schritt deinem Ziel näher kommst. So, schreib, du hast dein Blatt mit deinen 5 Lebenszielen. Am besten ist es, wenn du dir diese Jahresziele auch immer wieder vor Augen tust. Es gibt eine Studie, oder ich weiß nicht, ob das eine Studie war, ich habe das gelesen. Die Erfolgschancen bei Leuten, die ihre Ziele aufschreiben, sind höher als bei Leuten, die es nicht aufschreiben. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass wir uns das immer wieder in den Kopf setzen und das nicht vergessen und einfach regelmäßig daran arbeiten, in einem normalen Tempo, was nicht zu stressend ist, aber auch nicht zu wenig ist. Und das würde ich wirklich aufhängen, es soll dich täglich erinnern. Noch ein Thema, nimm dein Google- oder iPhone-Kalender und mach dir am Ende des Monats eine Erinnerung und stell ein, dass die Erinnerung sich jeden Monat wiederholt. Und was soll die Erinnerung sagen? Schreib auf, dass du 30 Minuten reflektierst über deinen Fortschritt in deinen Jahreszielen. Sodass du jeden Monat guckst, ey, wie läuft es eigentlich gerade mit jedem einzelnen Ziel? Hänge ich bei einem hinterher? Mache ich bei einem zu viel? Weil das ist auch nicht unbedingt gut. Ich habe mich letztes Jahr bei meinen Forschungsprojekten überarbeitet. Ich habe 20 Stunden, 3 Stunden die Woche gemacht. Ich habe meine Doktorarbeit beendet viel zu früh. Es war richtig unnötig. Dadurch habe ich mich nur gestresst, so. Unnötig gestresst, das ist das Ding. Man muss sich stressen im Leben, aber man muss sich nicht unnötig zu viel stressen. Und weil unser Körper wird dir das zeigen, dass du dich zu viel stresst. Wir müssen auf unseren Körper hören. Was ist bei mir passiert? Ich habe, und das haben viele Leute, der Fachbegriff ist kraniomandibuläre Dysfunktion, also an meinem Kiefer habe ich Schmerzen, so ganz einfach. So, und das ist durch Stress. Und das habe ich in der Zeit bekommen. So. Und das ist unnötig. Warum? Warum soll ich über mein Ziel hinausschießen? Ich habe mein Ziel gesetzt, ich hätte das locker erreicht in einem normalen Tempo und mich nicht zu viel gestresst. Daher, vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel, weil die meisten Leute nicht zu viel arbeiten werden, sondern zu wenig. Aber wer weiß, ist nur auch ein Tipp für euch. Und zu wenig Arbeit ist natürlich auch nicht gut. Und wenn ihr dann reflektiert und merkt, ey, bei diesem Ziel, da habe ich zu wenig für gemacht diesen Monat, dann denkst du darüber nach, okay, wie gucke ich, dass ich jetzt nächsten Monat da auf jeden Fall mich drin verbessere und diesen Monat ist nicht außer Acht lasse, beziehungsweise dass ich diesen Monat nicht vergesse, daran zu arbeiten. Auf diese Weise kannst du auch jeden Monat dich verbessern in der Art, wie du an deinen Zielen arbeitest und guck, dass du ein bisschen kreativ bist, wie du für einen dauerhaften Fortschritt sorgst. Und wenn Dinge schiefgehen im ersten Jahr oder überhaupt, auch nach 10 Jahren, ist ja egal, wenn Dinge schiefgehen, ist das kein Weltuntergang. Guck jedes Mal, woran hat es gelegen. Solange du regelmäßig reflektierst, beziehungsweise regelmäßig halt nachdenkst, okay, ey, was habe ich für Fehler gemacht, warum habe ich die gemacht, das ist der erste Schritt, um zu gucken, okay, wie kann ich mich verbessern? Wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert? Zum Beispiel kann dir auffallen, dass du morgens immer verschläfst und dadurch viel zu wenig Zeit hast später. Ich hab ein paar Freunde, die lenken mich nur ab und die wegen denen erreiche ich meine Ziele nicht. Dann kannst du gucken, dass du weniger mit denen zu tun hast und so weiter. Also, das ist bei jedem natürlich was anderes. Guck, dass ihr da regelmäßig reflektiert. Genug. Genug für diese Podcast-Folge. Wieder fast 30 Minuten. Ich kriege es nicht kürzer gehalten. Ich werde es versuchen beim nächsten Mal. Inshallah. Assalamu alaikum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar gute Infos. Folgt produktiv als Muslim bei Instagram. Alles klein und zusammengeschrieben. Ich versuche da ein paar lustige Sachen zu folgen. Ich habe noch keine Abonnenten. Wäre schön, wenn ich mal welche hätte. Fühlt sich immer an wie Selbstgespräche. Aber naja, ist ja egal. Gut, assalamu alaikum.